In der Predigt heute haben wir wieder ein Gespräch von Jesus mit den Menschen im Tempel vor uns. Jesus spricht mit den Menschen, die er im Tempel trifft, er lehrt sie und vor allem sind dort Hohepriester und die Ältesten des Volkes. Und Jesus erzählt diesen hohen Priestern ein Gleichnis und er zieht ein Fazit daraus. Und der Text ist in unseren Bibeln ganz häufig nach diesem Gleichnis benannt, was eigentlich auch nur ein Ausschnitt von dem ganzen Text ist. Und so heißt es für unsere Predigt, für unseren Predigttext heute, die ungleichen Söhne oder das Gleichnis von den ungleichen Söhnen. Unser Leben ist geprägt von ganz vielen ungleichen Dingen. Sie ergänzen sich sehr oft und bilden einen Rhythmus, zum Beispiel aus Tag und Nacht oder der Rhythmus der Woche und dann des ganzen Jahres. Es sind ungleiche Dinge, die dann aber zusammengehören und irgendwie wieder ein Ganzes bilden. Viele Dinge wissen wir oder erkennen wir nur dadurch, dass sie auch ein Gegenteil haben. Das Licht kennen wir dadurch, dass wir wissen, wie es ist, wenn es finster wird oder wenn es dunkler wird. Oder die Ruhe erkennen wir dadurch, dass wir auch Kraft haben und dass wir arbeiten können. Und nachdem wir gearbeitet haben, genießen wir die Ruhe dann oft schon wieder umso mehr. So besteht unser Leben daraus, dass es immer wieder diese Unterschiede gibt. Und diese Unterschiede geben uns Vielfalt in unserem Leben. Sie machen das Leben bunt und sie machen das Leben abwechslungsreich. Und zugleich merke ich aber, kommt mit dieser Vielfalt immer wieder die Frage danach, was ist falsch und was ist richtig. Denn wenn es so viele verschiedene Wege gibt, so viele Möglichkeiten gibt, dann kommt immer wieder die Frage auf, was ist jetzt der richtige Weg davon? Was ist das, was davon gut ist? Und indirekt kommt dadurch immer wieder die Frage hoch nach der Gerechtigkeit. Und ich merke, das ist ein sehr spannender Punkt, dass wir die Gerechtigkeit ganz oft in einen Topf mit Gleichheit werfen. Und dann aber wiederum nicht, uns ist das sehr bewusst, alles was gleich ist, ist dann auch wieder nicht ganz gerecht. Aber doch kommt es da immer wieder vor, wenn wir merken, hier ist was Ungleiches und ich bin vielleicht benachteiligt, dann entwickelt sich in mir diese Sehnsucht nach Gerechtigkeit. Das fängt schon damit an, wie die Chips vor dem Fernseher verteilt werden. Das ist ungerecht, der hat viel mehr als ich. Ob es am Ende wirklich gerecht ist, wenn wir grammgenau abwiegen und aufteilen, wie viel Chips jeder bekommt, das bleibt am Ende die große Frage. Was mich daran aber besonders fasziniert, ist diese Tatsache, dass die Unterschiedlichkeit schon am ersten Tag der Schöpfung begonnen hat. Damit hat Gott eigentlich angefangen. Er unterschied Himmel und Erde. Und dann unterschied er Licht und Finsternis. Diese Ungleichheit war von Anfang an da, diese Teilungen. Aber die Ungerechtigkeit hingegen, die kam erst mit dem Schöpfungsfall, mit dem Sündenfall ins Spiel. Die Gerechtigkeit Gottes, die sich nicht an Recht, Ordnungen und Gleichverteilungen oder anderen Grenzen orientiert, ist dieser zentrale Punkt heute in unserer Predigt. Und ich lese uns den Predigttext vor aus Matthäus 21, die Verse 28 bis 32. Jesus fragt die hohen Priester: Was meint ihr aber? Es hatte ein Mann zwei Söhne und ging zu dem ersten und sprach: Mein Sohn, geh hin und arbeite heute im Weinberg. Er antwortete aber und sprach: Ich will nicht. Danach aber reute es ihn und er ging hin. Und der Vater ging zum anderen Sohn und sagte dasselbe. Der aber antwortete und sprach: Ja, Herr, und ging nicht hin. Wer von den beiden hat des Vaters Willen getan? Sie sprachen: Der Erste. Jesus sprach zu ihnen: Wahrlich, ich sage euch, die Zöllner und Huren kommen eher ins Reich Gottes als ihr. Denn Johannes kam zu euch und wies euch den Weg der Gerechtigkeit, und ihr glaubtet ihm nicht. Aber die Zöllner und Huren glaubten ihm. Und obwohl ihr es saht, reute es euch nicht, sodass ihr ihm danach geglaubt hättet. Wer von den beiden hat des Vaters Wille getan? Als ich diesen Text vorgelesen habe in der Vorbereitung, war das Erste, was ich aufgeschrieben habe, Das Gleichnis ist eigentlich viel zu logisch. Es ist zu eindeutig auszulegen. Natürlich hat nur der Sohn den Willen des Vaters getan, der das auch getan hat. Also der dann hingegangen ist, obwohl er vorher Nein gesagt hat und geholfen hat. Und ich fand es wirklich spannend, dann zu entdecken, das ist etwas, wo ich denke manchmal, also die Bibel spricht immer zu uns und kann zu uns sprechen, aber hier kommt man tatsächlich an einen bestimmten Punkt nur ran, wenn man exegetisch an der Bibel arbeiten kann und in bestimmte Kommentare liest oder sogar den Urtext lesen kann, dass es gar nicht so eindeutig ist, wie wir das denken. Es ist eigentlich kaum vorstellbar, aber es ist tatsächlich nicht eindeutig. Und wir entdecken das, wenn wir unsere Bibeln miteinander vergleichen, also die deutschen Übersetzungen, die wir so haben. Denn der Text wird tatsächlich unterschiedlich übersetzt. Und das liegt daran, dass es im griechischen Urtext verschiedene Varianten gab. Man hat immer nur so Ausschnitte vom griechischen Urtext gefunden, so Papyri, wo dann ein bisschen was drauf stand. Und man hat mehrere Texte gefunden und da standen unterschiedliche Dinge drauf. Und die muss man zusammensortieren. Und dann muss jemand sich Gedanken machen und entscheiden, welchen Text nehmen wir jetzt als den ursprünglichsten hier rein. Weil das steht da nicht drauf. Und selbst wenn ein Text jünger ist, kann das ja sein, dass der, beziehungsweise einer der ersten Texte ist, kann das ja sein, dass es trotzdem schon eine nicht mehr ganz richtige Variante war. Das heißt, mit viel Gebet haben diese Menschen gerungen und dann überlegt, welchen Text schreiben wir jetzt in unsere Bibel. In der Luther-Übersetzung, die ich jetzt gerade gelesen habe, steht als erstes der Neinsager, der dann später doch hingeht. Der wird als erster genannt. Guckt man aber in die Einheitsübersetzung oder in die Hoffnung für alle, ist dort als erstes der Ja-Sager benannt. Der erst Ja sagt und dann nicht geht und danach kommt der Neinsager. Das an sich spielt ja an sich gar nicht so eine große Rolle. Bloß die Frage ist, was machen wir dann mit der Antwort von den Hohenpriestern? Wenn die sagen, der Erste, dann verändert sich diese Antwort. Jetzt gibt es aber natürlich auch von diesen Auslegungen, beziehungsweise von diesen Papyri, die haben, sind da auch unterschiedlich. Also der eine antwortet der Erste, der andere antwortet der Zweite. Warum könnten man darauf kommen, dass die hohen Priester zuerst geantwortet hätten, der Ja gesagt hat? Das macht doch gar keinen Sinn. Aber in der orientalischen Welt oder überhaupt, also zu der Zeit, gehörte es zum Leben dazu, dass ein Sohn auf seinen Vater hört und das tut, was er sagt. Das heißt, man darf eigentlich gar nicht Nein sagen. Und es gibt auch heute noch viele Kulturen und wir merken das vielleicht jetzt, wenn wir auch Menschen aus der orientalischen Kultur mit in unsere Gemeinde kriegen, dass das an manchen Stellen sehr, sehr unhöflich ist, wenn man Nein sagt. Es gibt Kulturen, da ist es höflicher, wenn ich eingeladen werde, zu sagen, ja, ich komme und dann kommt man nicht. Also man kommt dann lieber nicht, als dass man Nein sagt. Weil das ist so unhöflich. Man sagt nicht Nein, dann kommt man lieber einfach nicht. Das könnten wir uns nicht vorstellen. Also wir wären empört darüber, wenn jemand sagt, ja, ich komme und der kommt einfach nicht. Aber das ist höflich. Das macht man so. Und diese Tradition steht auch hier mit dahinter, dass man das eigentlich undenkbar ist. Und für die jüdischen Gesetzesgelehrten, mit der Autorität Gottes ist es undenkbar, dass jemand Nein zu einem der Gesetze Gottes sagen könnte. Und dieses Gleichnis steht im Gewissen für die hohen Priester dafür, dass der Sohn und der Vater, dass das natürlich Gott ist, dass das nur eine Übertragung ist. Und es ist unerhört, es ist eine nicht sühnbare, also eine unentschuldbare Sünde, Nein zu sagen. Aber wenn man dann mal ein Gebot doch übertritt oder dann doch nicht in den Weinberg geht und hilft, das ist nicht so schlimm. Das kann man wieder gut machen. Da kann man Reue zeigen, da kann man sich entschuldigen oder man kann irgendein Opfer dafür bringen oder so. Man kann sich mit Gott wieder gutstellen, aber Nein zu sagen, ist eigentlich etwas, was nicht erlaubt ist. Der Sohn, der Ja sagt, drückt also Respekt aus. Und das wird auch in dem Text deutlich. Da steht sogar, ja, Herr. Der nennt seinen Vater Herr. Der ist richtig respektvoll, der macht eigentlich das Richtige. Und in den Auslegungen, oder es gibt Exegeten, die sagen, dass die hohen Priester tatsächlich geantwortet haben, der Ja-Sager hat den Willen Gottes getan. Ganz unabhängig davon, was sie jetzt wirklich geantwortet haben. Wir waren nicht dabei, es wurde kein Film darüber gedreht, wir können es nicht mehr nachvollziehen, aber Jesus hat die hohen Priester in diese Gewissensbisse gebracht. Was antworten sie jetzt? Der Ja-Sager oder der Nein-Sager? Und genau da ist Jesus an der Frage, die ihn die hohen Priester ein paar Minuten vorher gestellt haben. Sie haben ihn gefragt, wer gibt dir die Autorität, so zu lehren und so zu handeln, wie du es hier tust? Wer gibt dir diese Autorität? Und damit stellen sie in Frage, dass es die Autorität Gottes ist. Sie können sich das irgendwie nicht vorstellen. Vor allem, weil Jesus nämlich nicht so ein Ja-Sager ist. Der akzeptiert ja noch nicht mal diese Autorität Gottes. Das, was für sie wirklich undenkbar ist. Man muss gehorsam sein, man muss. Einfach nur um des Ja-Sagens willen muss man Ja sagen. Und Jesus versucht mit diesem Gleichnis ihnen deutlich zu machen, dass sie mit ihrem Ja sagen, mit dem Bejahen der Gesetze und ob man es dann erfüllt oder nicht, das ist auf einem ganz anderen Papier geschrieben, dass sie damit zwar Respekt vor Gott ausdrücken und Achtung und sie wollen wirklich das Richtige, sie wollen das von Herzen tun, das gehört für sie dazu. Sie müssen Gott Autorität geben und das tun sie, indem sie zu den Gesetzen Ja sagen und versuchen, diese zu erfüllen, so gut es geht. Und da darf auch, egal ob da ein Mensch drunter leidet, man muss das machen, man muss das Gesetz erfüllen. Und Jesus sagt an dieser Stelle, nein, das ist anders. Und das versucht er mit diesem Gleichnis auszudrücken. Und er zeigt ihnen damit, eure Frömmigkeit, euer Ja-Sagen steht euch und Gott im Wege. Und wenn ich das so höre, dann merke ich, wie dabei zwei Herzen in meiner Brust schlagen. Das eine Herz, das sich wünscht, im Leben alles richtig zu machen. Ich wäre manchmal gerne wie so ein Pharisäer, dass ich gerne weiß, wo es lang geht, genau weiß, wie es funktioniert und dass ich so einen Janina-Fahrplan in meinem Leben habe, der mir ganz genau sagt, wie ich es am besten mache und wo ich mich vielleicht verändern muss, wo ich etwas korrigieren muss, damit ich es dann gut mache. Und dabei schwingt immer dieser Gedanke mit, und wenn ich das dann erfüllt habe, dann bin ich echt auch gut. Dann habe ich das geschafft und dann habe ich es verdient, was auch immer es ist. Und dann auf der anderen Seite schlägt dieses Herz, das ganz genau weiß, so ist es nicht. Es gibt nicht diesen Fahrplan für mein Leben, der hundertprozentig schwarz-weiß sagt, was ist richtig, was ist falsch. Und selbst wenn ich alles dann so erfüllen würde, dann ist immer noch nicht das erreicht. Also selbst wenn ich so einen Fahrplan hätte und ich ganz genau auf diesem Fahrplan fahren würde, dann ist es noch nicht gesagt, ob ich damit auf der richtigen Seite bin oder nicht, weil die Pharisäer oder die hohen Priester genau so gelebt haben. Die gesetzestreuen und tiefgläubigen Juden dachten, dass sie mit den Gesetzen Gottes genau diesen Plan gefunden haben. Diesen Plan, auf dem sie ihr Leben fahren können. Und womit sie hundertprozentig richtig sind, wenn sie Ja sagen, auch wenn das eine oder andere Gebot mal so ein bisschen anders ausgelegt werden können. Aber am wichtigsten ist dieses Ja sagen, auf die Gebote Gottes zu allem immer Ja sagen und dabei manchmal auch auf Schultern anderer Menschen zu leben. Wenn sie sich an diesem Plan also orientieren und die Schriften einhalten, dann sind sie auf dem sicheren Weg. Und dann sind andere Lebensbereiche, die von diesen Gesetzen nicht betroffen sind, die sind ganz egal. Spielt Gott gar keine Rolle. Da kann man machen, was man will. Und da genau das ist auch der Punkt, dass es getrennt wird. Bei den Gesetzen, da ist Gott dabei, aber bei allem anderen ist es dann nicht mehr wichtig. Aber Gott ist der Gott für unser ganzes Leben. Und es geht nicht um einen prinzipiellen Gehorsam gegenüber Gott. Vor allem, weil am Ende die Pharisäer oder die hohen Priester selber entscheiden, wie denn dieser Gehorsam aussieht, wie genau die Gebote auszuführen und zu füllen sind. Und daher zieht Jesus dieses Fazit, weil er merkt, es geht nur um die Gesetze und es geht nicht mehr um Gott dahinter. Auch wenn das der Wille war und wenn da auch wirklich diese Sehnsucht nachsteckt, Gott diese Autorität zu geben. Aber im Endeffekt stehen nur noch die Gesetze oben. Und dann ist sein Fazit knallhart Und er sagt ihnen, die, die ihr als die schlimmsten Sünder angehen, die niedersten Leute, die, die überhaupt nicht gehen, die Zöllner und die Prostituierten, die kommen eher ins Reich Gottes als ihr, die euch euer Leben lang abplackert für Gott. Weil das ist auch nicht einfach, all diese Gesetze einzuhalten. Die kommen eher in das Reich Gottes als ihr. Und zwar, weil ihr nicht verstanden habt, worum es mit diesen Gesetzen Gottes eigentlich geht. Was der Wille Gottes dahinter für euer Leben ist. Und die Umstehenden, die das gehört haben, dieses Gleichnis, die haben wahrscheinlich beim ersten Hören erstmal gedacht, ja, also ich bin davon keiner. Ich bin eigentlich der dritte Sohn. Ich habe Ja gesagt und ich bin hingegangen. Ich habe geholfen. So versuchen sie ja zumindest ihr Leben zu leben und sie versuchen das wirklich. Also es ist nicht so, dass die irgendwie nur heucheln und sagen, ja, wir hören und machen dann immer, was sie wollen. Nein, sie bemühen sich wirklich, die Gesetze Gottes auch einzuhalten. Und Jesus sagt ihnen aber mit diesem Gleichnis, diesen dritten Sohn, den haben wir hier nicht. Der steht hier gerade nicht zur Frage, der wird hier nicht angesehen. Obwohl ihr Gottes Gesetze einhaltet, erfüllt ihr diesen Willen Gottes nicht. Ihr sagt ja, aber ihr erfüllt den Willen Gottes nicht. Jesus macht das auf die charmante Art. Wir würden vielleicht jetzt sagen, auf die orientalische Art. Er sagt nicht knallhart nein, sondern er benutzt diese Bilder von den ungleichen Söhnen. Die Gesetze einzuhalten, ohne zu verstehen, was Gott dahinter für eine Idee hatte, ist sinnlos. Und das erfüllt nicht den Willen Gottes. Die hohen Priester müssten eigentlich verstehen, wofür die Gesetze da sind, dafür, dass sie ihr Herz zu Gott bringen und sich an ihm orientieren und nicht an einem schwarz-weiß Lebensplan. Dass die Gesetze dazu dienen, das Miteinander zu ordnen und zu verbessern und ein gutes Miteinander zu schaffen und nicht um zu trennen und um zu teilen und zu unterscheiden. Das gute Miteinander, das die hohen Priester nämlich hatten, hatten sie nur zu ihresgleichen, zu den Leuten, die ihrer Meinung waren. Und das wiederum hat nichts mit der Gerechtigkeit zu tun, von der Jesus predigt und von der Johannes vorher gepredigt hat, wo Jesus darauf eingeht in dem Gleichnis. Den Weg der Gerechtigkeit, den Johannes gewiesen hat, das war nämlich der, dass nur Gott über Recht und Unrecht entscheidet. Und die hohen Priester und Pharisäer oder die jüdischen Gesetzeslehrer, die haben im Prinzip selber entschieden, indem ganz klare Grenzen gezogen werden, wer zum Beispiel in den Tempel darf, wer dort etwas zu sagen hat, wer dort anerkannt ist. Die Zöllner, einer, der Steuern hinterzieht, der hat im Tempel nichts zu suchen, der hat bei Gott nichts zu suchen. Eine Prostituierte, um Himmels Willen, auf gar keinen Fall. Kranke Menschen, offensichtlich kranke Menschen, von denen entfernte man sich aus. Sie werden ausgeschlossen aus der Gesellschaft. Und abgesehen davon, dass die Schriftgelehrten damit über ihre Mitmenschen urteilen, sprechen sie gleichzeitig auch immer mit ihrer Frömmigkeit ein Urteil über sich selbst, weil sie sagen, ja, mein Verhalten ist richtig. Mit meinem Verhalten komme ich zu Gott. Wenn ich alle Gebote einhalte, wenn ich dieses prinzipielle Ja sage, auch wenn dann mal eins nicht so hundertprozentig klappt, aber dann habe ich das Recht darauf, in den Himmel zu kommen. Und damit sind am Ende sie es, die das entscheiden wollen. Und Gott oder Jesus sagt hier in diesem Gleichnis, nicht wir Menschen entscheiden, wer vor Gott gerecht ist. Nicht wir entscheiden, wer es verdient hat, von Gott gerechtfertigt zu werden. Es ist Gottes Gerechtigkeit, die über uns urteilt, nicht unsere. Und da ist sie dann wieder, diese Frage nach der Gerechtigkeit. Was ist wirklich gerecht? Ist das gerecht, dass der Zöllner den Menschen das Geld aus den Taschen ziehen kann, dass er sie erpresst, besticht, betrügt und dass er damit echt ganz gut eigentlich durchs Leben kommt, ziemlich viel Geld hat? Ist es gerecht, dass dieser offensichtliche Sünder, der wirklich die Menschen ungerecht behandelt, keine Chance vor Gott bekommt, so wie die hohen Priester sich das wünschen, weil er keine Gemeinschaft mit den Frommen haben darf? Oder ist es gerecht, dass er eine Chance bekommt, obwohl er doch auf den Kosten von vielen anderen Menschen lebt? Hätte er es nicht verdient, verurteilt zu werden? Wir, die wir heute hier sind, wir sind alle verschieden. Wir denken verschieden. Wir fühlen verschieden. Das ist Gottes Schöpfung, so wie er sie am Anfang gemacht hat, mit Unterschieden. Und vieles in unserem Leben ist nicht gerecht. Das fühlen wir mal mehr und mal weniger. Vieles in unserem Leben läuft anders, als wir es uns vielleicht auch gewünscht haben und auch als Gott sich das für uns gedacht hat oder von uns gewünscht hat, weil wir es nicht so hinkriegen, wie er vielleicht sich wünschen würde, dass wir leben. Das ist ein Teil der gefallenen Schöpfung, dass wir dieses Unrecht, diese Ungerechtigkeit, dass wir das immer wieder empfinden. Vieles in unserem Leben haben wir wirklich nicht verdient. Vieles im positiven Sinne. Wir haben so viel in Deutschland, dass wir hier in diesem zivilisierten Land geboren wurden, viele von uns, dass wir hier leben dürfen. Das haben wir nicht verdient. Vieles im Negativen, dass wir Krankheit erfahren, dass wir manche Beziehungen mit Familienmitgliedern nicht richtig leben können, dass irgendwie keine Harmonie entstehen kann. Das haben wir nicht verdient. Dass unsere Kinder, denen wir so viel Liebe mit auf dem Weg gehen, Wege gehen, die wir uns so nicht gedacht haben, das haben wir nicht verdient. Also das ist keine Strafe für uns. Gerade in den negativen Erfahrungen, die wir machen, sehnen wir uns nach Gottes Gerechtigkeit. Viele positive Dinge nehmen wir einfach so hin. Manchmal denken wir auch, ja, das habe ich mir verdient. Ich habe schließlich hart gearbeitet und das ist ja auch gut. Wir haben uns auch tatsächlich vieles verdient im Vergleich zur gesamten Weltbevölkerung oder überhaupt kann man aber nicht sagen, ja, ich habe das mehr verdient als ein anderes Kind, das in Simbabwe geboren wurde oder so. Vieles, was uns widerfährt, haben wir nicht verdient. Aber gerade bei diesen negativen Erfahrungen fragen wir da immer wieder nach. Und gerade da geraten wir auch immer wieder in Gotteszweifel. Wenn es uns gut geht, zweifelt man nicht ganz so viel an Gott und an seiner Gerechtigkeit. Wenn uns etwas widerfährt, dann fragen wir uns, womit habe ich das verdient? Oder wenn etwas nicht gelingt, wie wir uns das wünschen. Ein unerfüllter Kinderwunsch zum Beispiel ist, glaube ich, oft das Größte, wo man sich fragt, habe ich das nicht verdient? Warum darf ich das nicht? Warum kriege ich das nicht und so viele andere? Das hat nichts damit zu tun, dass wir es verdient hätten oder nicht verdient hätten. Das ist Teil der gefallenen Schöpfung und des Unrechts, dass wir leiden. Und da hinein kommt Jesus und versucht uns, diese ganze Last abzunehmen, indem er sagt, das Urteilen über all diese Ungerechtigkeit, im Positiven wie im Negativen, das Urteilen übernehme ich. Das ist Gottes Gerechtigkeit, die viel größer ist als unsere. Wir müssen das nicht tragen, weil das ist schwierig, das zu tragen. Es ist manchmal unerträglich. Diese Gerechtigkeit, die Gott uns schenkt, die haben wir bei weitem nicht verdient. Da können wir uns alle sicher sein. Egal, was uns sonst im Leben so passiert ist. Manchmal passieren auch Dinge, wo man hinterher sagt, ja, da war es tatsächlich nicht in Ordnung, was ich gemacht habe. Vielleicht war das danach wie so eine Strafe. Dann überlegt man selber, ja, habe ich vielleicht verdient. Aber das Reich Gottes, das haben wir alle definitiv nicht verdient. Im Sinne von, wir haben es erarbeitet. Es ist das Geschenk Gottes, das er uns gibt, dafür, dass er uns liebt. Gottes Gerechtigkeit hat zum Maßstab seine Liebe. Und wenn wir das verstehen, dass wir kein Recht darauf haben, dass wir das nicht verdienen, erarbeiten können, dann wird uns dieses Reich geschenkt. Und das war eine der Schwierigkeiten der hohen Priester. Gott wird dann am Ende auch Recht herstellen, Gerechtigkeit herstellen für alles, was wir an Unrecht erleben. Auch wenn das an mancher Stelle für uns nicht ziemlich unbefriedigend ist, weil sich manche Dinge im Leben einfach sehr ungerecht anfühlen. Man hat so viel investiert und dann wird doch nichts daraus. Das fühlt sich richtig ungerecht an. Oder irgendjemand kommt und fügt meiner Familie einen Schicksalsschlag zu. Wenn man die ganzen Attentate der letzten Jahre vom IS, das sind Dinge, da kriegen wir auch das Empfinden, da will ich auch, dass das irgendwie dass da Recht hergestellt wird, dass das gesühnt wird, dass da Rache entsteht. Das ist ganz menschlich, dass da vielleicht, vor allem wenn man persönlich betroffen ist, diese Sehnsucht nach hat, dass das wieder, dass das vergolten wird, Vergeltung. Aber wenn wir uns darauf berufen, dass wir von der Gerechtigkeit Gottes leben, dann müssen wir es für unsere Mitmenschen auch zugestehen, so schwierig das dann auch in solchen Situationen ist. Auch dort ist es nicht unsere Aufgabe, zu urteilen. Wenn die rettende Gerechtigkeit für uns gilt, dann gilt sie auch für unsere Mitmenschen. Die Hohenpriester waren der Meinung, durch ihren Lebensplan, den Geboten Gottes, an denen sie sich orientiert haben, auf dieser richtigen Seite zu stehen. Das Recht zu haben, zu Gott zu gehören. Damit brauchten sie ihn am Ende nicht. Die Zöllner und die Prostituierten, die hatten dieses vermeintliche Recht bei weitem nicht. Und das wussten die. Das wurde ihnen von der gesamten Gesellschaft zugeschrieben. Ihr habt keine Rechte. Keinerlei Rechte stehen euch zu. Und das war für sie einfach, zu Gott zu kommen. Als dann Jesus da war, als ihnen das mal jemand gesagt hat, dass es anders ist, als so, wie es sonst in der jüdischen Gemeinde oft gelehrt wurde. Das macht es ihnen einfach, wenn man nicht, ja, manchmal denke ich, wenn wir in Deutschland, uns geht es so gut und vieles in unserem Leben läuft einfach so gut, dass wir tatsächlich in diesen gleichen Schwierigkeiten stehen wie die hohen Priester, weil es sich so anfühlt, als hätten wir das auch verdient und dass es uns gut geht und dass wir irgendwie an vielen Stellen wirklich auch so auf der Sonnenseite des Lebens sind. Wenn es einem schlecht geht oder wenn man an der unteren Gesellschaftsschicht angrenzt, dann wissen die Zöllner und Prostituierten ganz genau, mit meinem Lebenslauf brauche ich das gar nicht erst zu versuchen, auf der guten Seite zu stehen. Damit bekomme ich keinen Platz im Himmel gesichert. Sie brauchen Gottes Gerechtigkeit und das wissen sie dann dadurch. Wir brauchen alle diese Gerechtigkeit Gottes. Die hohen Priester brauchen die auch. Bloß manchmal vergisst man das, weil man sich ja Mühe gibt. Die Frage ist also, wo stehen wir an dieser Stelle? Wir folgen ja nicht den jüdischen Gesetzen, wir haben diese Gebote gar nicht vor uns, dass wir sie so befolgen müssten. Aber wir wissen doch eigentlich auch immer wieder ganz gut, wie man sich als Christ so zu benehmen hat. Wir folgen manchen ungeschriebenen Gesetzen oder wenigstens dem Anspruch, dass wir Jesus ähnlich sein wollen, dass wir barmherzig miteinander umgehen wollen, dass die Liebe Gottes unter uns regieren soll. Und wir wissen, wie der andere uns zu begegnen hat, wenn er die Liebe Gottes anwendet. Manchmal ist es schwierig, das tatsächlich auch selber so zu sehen. Und ich finde vor allem, ist die Art, wie wir, oder ich ertappe mich dabei, wie wir dann über Nicht-Christen denken oder manchmal über sie reden, wird deutlich, dass wir das Gefühl haben, wir sind die Guten. Wir sind irgendwie sozial und wir sind gerecht und wir bemühen uns darum, in Gottes Liebe einander zu begegnen. Und wenn wir dann manchmal über unsere Kollegen oder Nachbarn oder so sprechen, dann achtet mal darauf, dann passiert es immer wieder, dass man auch so ein bisschen verwundert ist. Das sind eigentlich alles gar keine Christen, aber die sind auch gut. Also die nehmen sich auch nett und die sind wirklich auch oft sehr sozial engagiert. Und man wundert sich ein bisschen darüber, weil man denkt, wir müssten doch eigentlich so als Christ so ein bisschen besser sein oder anders sein. Wir sind tatsächlich oft auch anders. Ob das besser ist, weiß ich nicht. Aber am Ende sind wir alle gleich, denn am Ende richtet uns Gottes Gerechtigkeit. Und das müssen wir uns immer wieder vor Augen malen, uns immer wieder so ein bisschen berappeln, wenn wir meinen, dass wir ja eigentlich doch auch so ganz gut sind. Wir sind auch Gott gut. Gott liebt uns und findet uns gut. Aber nicht, weil wir das erarbeitet haben. Und dafür will uns dieser Predigtext heute sensibel machen. Dass wir uns da auch vielleicht an manchen Stellen wieder zurechtzuppeln. Dann, wenn wir an unserem eigenen Leben leiden. Wenn uns Unrecht widerfährt. Oder wenn wir einfach erleben, wie ungerecht die Welt sein kann. Das ist, und dann dürfen wir das auch einfach sagen. Das ist so ungerecht. Ja, das ist gemein, was hier passiert. Und es fühlt sich so gemein an. Und das einfach auch mal stehen zu lassen. Es ist ungerecht. Und wir müssen das auch nicht gut reden und wir müssen auch nicht sagen, Gott macht daraus wieder das Beste. Das ist ungerecht. Manches ist einfach ungerecht. Und auf der anderen Seite dürfen wir uns auch da immer wieder selber orientieren, wo wir dann auch über unsere Mitmenschen urteilen. Wo wir das Gefühl haben, besser zu sein. Oder meinen, dass uns jetzt ein besseres Recht zusteht. Zum Glück zählt am Ende die Gerechtigkeit Gottes und nicht die von mir und nicht die von meinem Nachbarn.